Herzlich willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Marktredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott.
Wer von euch wandert gerne? Ja, schon ein paar. An den Bildschirmen sehe ich es jetzt leider nicht, aber ich bin davon überzeugt, da gibt es bestimmt auch so ein paar Leute, die gerne wandern. Ich, für meinen Teil, ich gehe gerne wandern, spazieren. Und bevor es losgeht, bevor man sich auf den Weg macht, ist zumindest für mich eine gute Planung wichtig. Ich studiere die Karte, packe mir eine Brotzeit ein, schaue den Wetterbericht, lese die Tourenbeschreibung, wenn ich so einen Tourenführer habe, und stelle mir vor, was das für eine tolle Wanderung werden wird. Und wie einfach der Weg werden wird, weil schließlich wird er ja im Wanderführer gut beschrieben. Und schließlich habe ich ja auch eine Karte und mittlerweile auch so ein GPS-fähiges Handy. Und dann geht's los. Die ersten Kilometer, die laufen super. Doch dann kommt so ein erstes Hindernis. Da gibt es eine Weggabelung und irgendwie fehlt das Hinweisschild. Es fehlt die Wegmarkierung. Geht es jetzt nach rechts oder nach links? Da liest man die Karte, schaut den Wanderführer an, aber da steht irgendwie nichts. Also entscheide ich mich, ich gehe nach rechts. Doch nach einiger Zeit hört der Weg plötzlich auf. Ja, was mache ich jetzt? Gehe ich zurück? Schlage ich mich durchs Gestrüpp, weil vielleicht kommt da hinten ja ein Weg? Oder einen ganz anderen Weg suchen? Vielleicht doch lieber nach links? Irgendwie wird diese Wanderung doch viel anstrengender, als ich es mir am Anfang vorgestellt habe. Von Wegen gut beschrieben und von Wegen wie irgendwie gut geplant. Abends komme ich dann aber doch irgendwie müde, aber zufrieden wieder am Wanderparkplatz an. Es lief anders, als ich es mir vorgestellt habe. Meine Vorstellungen, die waren geprägt von schönen Bildern, von tollen Aussichten, von schönen Wegen. Alles andere war nicht so eingeplant. Aber im Großen und Ganzen war es doch eine schöne Wanderung. Ja, und auch wenn jetzt vielleicht der ein oder andere von euch sagt, naja, Wandern ist jetzt nicht so mein Ding, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen, würde ich doch behaupten, jeder von uns, das hat die Christine ja am Anfang auch schon gesagt, ist irgendwie unterwegs. Ich mittlerweile seit über 30 Jahren, die meisten von euch, glaube ich, schon deutlich länger. Und am Anfang, wenn man noch jung ist, da stellt man sich das Leben doch so einfach vor. Da hat man Pläne und denkt, ja, ich bin jung, ich lerne einen Job, ich lerne einen Mann kennen, ich heirate, kriege Kinder, baue mir vielleicht ein eigenes Haus, werde eine glückliche Familie haben und irgendwann bin ich dann am Ziel. Es geht schön geradeaus. Aber oft ist es doch so viel anders. Da schaut der Weg eher so aus. Da tauchen gleich die ersten Hindernisse auf, da gerate ich in eine Sackgasse, da habe ich einen Graben, den ich überwinden muss. Da kommen irgendwie Sachen, die ich nicht eingeplant habe, tiefe Täler, manchmal aber auch schöne Strecken. Strecken bei herrlichem Sonnenschein. Ich möchte euch heute von zwei Personen erzählen, die sich auch auf den Weg gemacht haben, die auch unterwegs waren und vor allem am Anfang der Erzählung ihr Lebensweg eigentlich durch ein ziemlich tiefes Tal gegangen ist. Die Erzählung steht noch im Licht von Ostern. Ostern ist jetzt zwar schon ein bisschen her, aber so lang auch wieder nicht. Deswegen habe ich gedacht, die passt heute eigentlich noch ziemlich gut. Der ein oder andere wird es jetzt schon erraten haben, es geht um die Emmaus-Jünger. Und die zwei Jünger Jesu, die machen sich am Ostermorgen auf den Weg von Jerusalem zurück in ihre Heimatstadt nach Emmaus. Traurig, niedergeschlagen und gezeichnet von der Kreuzigung Jesu von vor zwei Tagen. Ich lese die Erzählung aus Lukas 24. die Verse 13 bis 25. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr? Fragte Jesus. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon 3 Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch von einigen Frauen beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen. Aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten, ihnen seien Engel erschienen, die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Hier wird von 2 Männern berichtet, von 2 Männern, die unterwegs sind. Einer wird namentlich erwähnt, Kleopas. Und für die 2 Jünger geht's bergab. Tatsächlich geografisch gesehen, weil Jerusalem liegt oben auf dem Berg und Emmaus unten im Tal, aber auch irgendwie im übertragenen Sinn. Innerlich ist es den beiden richtig schwer ums Herz. Es ist wie so ein Abstieg in den Abgrund, in die Dunkelheit, in ein dunkles Tal. Die beiden, die unterhalten sich, bereden noch einmal alles, versuchen irgendwie zu verstehen, dass ihr Freund, Lehrer Jesus, dass der jetzt tot sein soll. Ihre Hoffnungen, ihre Vorstellungen von einem Leben in Freiheit ohne Römer, dafür in Frieden mit dem Messias zusammen, die waren zerstört. Ihr Lebensweg scheint gerade durch so ein großes, dunkles Tal, ohne Wegmarkierung, ohne gute Orientierungsmöglichkeit zu gehen. Und die beiden, die sind so in Gedanken versunken, dass sie zunächst den Mann gar nicht bemerken, der mit ihnen den gleichen Weg zu gehen scheint. Und der Fremde, sie erkennen Jesus nicht, scheint keine Ahnung zu haben, was in Jerusalem geschehen war. Der Lebensweg der beiden Jünger, der scheint steil bergab zu gehen, durch ein tiefes Tal. Und sie haben eigentlich keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Der Weg, der verläuft so ganz anders, als sie gedacht haben. Vielleicht kennst du das. Dein Leben läuft so einen ganz anderen Weg, als es dir einmal vorgestellt hast. Du bist gerade an einer Wegkreuzung und hast keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Du bist in einer Sackgasse und der Weg, der scheint irgendwie zu Ende zu sein. Vielleicht bist du aber auch gerade, vor allem heute, wenn die Sonne so schön scheint, auf einer sonnigen Blumenwiese mit einem richtig schönen, geraden, einfachen Weg. An der Erzählung, die hier berichtet wird, finde ich einfach so schön, dass Jesus einfach mit den Jüngern mitgeht. Er ist einfach da. Er ist an ihrer Seite, er hört ihnen zu, hört sich ihre Sorgen und Nöte an. Die Jünger, die sind so am Boden zerstört, sie erwarten eigentlich nichts mehr. Sie haben sogar gehört, dass selbst der Leichnam von Jesus irgendwie geklaut worden zu sein scheint, weil der ist ja nicht mehr da. Sie verstehen im Moment nicht, dass Jesus auferstanden ist. Und irgendwie ist es für sie einfach nur noch ein weiterer Beweis dafür, dass alles am Ende ist. Ja, selbst der Leichnam ist jetzt nicht mehr da. Sie erwarten nichts mehr von Gott. Sie versuchen irgendwie allein weiterzugehen, irgendwie klarzukommen. Vielleicht kennst du das. Es kommt anders. Wir sind im Tal und sind einfach nur enttäuscht, frustriert, vielleicht auch von Gott. Und wir versuchen dann, unseren Weg alleine weiterzulaufen, mit unbeweglichen, mit trägen Herzen. Wir erwarten nichts mehr. Und so wie die Emmaus-Jünger fühlen wir uns dann vielleicht verlassen und allein. Aber wie gesagt, ich finde es so toll an dieser Begebenheit, die hier beschrieben wird. Ja, die Emmaus-Jünger, die fühlen sich allein, aber sie sind es nicht. Jesus ist bei ihnen und er ist ihnen ganz nahe. Er hört ihnen zu und er ist in dieser Situation da, in der sie es am wenigsten erwarten. Und ich finde, das ist eine richtig tolle, hoffnungsfrohe Zusage. Jesus ist dir nahe, auch und gerade dann, wenn du es am wenigsten denkst und fühlst. Jemand hat mal gesagt, Emmaus, das ist die beruhigende Zusage, dass man nicht immer schon am Ziel sein muss, sondern sich in Ruhe auf den Weg machen kann. Ich bin unterwegs auf meinem Lebensweg. Und es ist gut, dass ich unterwegs bin. Ich bin noch nicht am Ziel, sondern ich darf mich auf den Weg machen, weitergehen, auch in den tiefen Tälern, auf dem dritten Umweg, der irgendwie keinen Sinn zu machen scheint, weil ich mir nämlich sicher sein darf, Jesus, er ist mir nahe und er geht auch den fünften Umweg mit. Und auch durch das dritte Tal ist er dabei. Was hält mein Lebensweg für mich bereit? Sicherlich so viel mehr, wie ich am Anfang dachte. Viele Überraschungen, Schwierigkeiten, aber auch viel Schönes. Manchmal erkenne ich Jesus an meiner Seite, spüre ihn. Aber manchmal ist es eben auch so wie bei den Emmaus-Jüngern. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass er da ist. Aber er ist es trotzdem. Jesus geht mit. Ich war vor kurzem im Urlaub in den Niederlanden und da war ich in Haarlem und stand vor dem Geburtshaus von Corrie ten Boom. Vielleicht kennen einige von euch diese bewundernswerte Frau. Sie lebte zur Zeit des Nationalsozialismus in den Niederlanden und erlebte die Besatzung der Nazis live mit. Und gemeinsam mit ihrer Schwester lebte sie damals in einem Haus, die hatten ein relativ klein, also für niederländische Verhältnisse ein normal großes Haus, in unseren Verhältnissen würden wir sagen, relativ kleines Haus. Und in diesem Haus versteckten sie über die Jahre hinweg ziemlich viele Juden und andere Leute, die verfolgt wurden. Und sie nahmen dabei riesige, große Risiken auf sich. Aber es war ihnen egal. Irgendwann wurden sie leider verraten und sie kamen in ein Vernichtungslager. Der Vater und die Schwester von Corrie überlebten das leider nicht. Corrie wurde durch einen vermeintlichen Fehler kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges tatsächlich entlassen und überlebte so diese Zeit. Sie hat ein Buch geschrieben über das, was sie erlebt hat. Und sie beschreibt es, finde ich, sehr schön. Sie beschreibt das große Leid, das sie erlebt haben, aber auch, wie sie dabei immer wieder Jesus entdecken konnte, wie sie erlebt hat, dass Jesus ihr nahe ist. Und sie beschreibt, wie sie zum Beispiel mit ihrer Schwester im Vernichtungslager im größten Dreck und im größten Elend Bibelstunden gehalten hat und was für eine Kraft sie daraus gezogen hat. Sie verstand vieles nicht. Sie verstand vieles nicht, warum sie durch diese Täler und diese Umwege gehen musste. Aber in ihrem Buch beschreibt sie immer wieder schön, wie sie doch manchmal im Nachhinein dann auch gesehen hat, Herr Jesus war da dabei. Jesus hatte seine Finger im Spiel. Ein Beispiel, das ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben. Sie beschreibt zum Beispiel ihre Schwester, der ging es nicht gut im Vernichtungslager. Sie war kurz vor dem Sterben, aber sie hat der Cori gesagt, hey, ich möchte nach dem Krieg ein Haus bauen, dass wir ein Haus haben für all die traumatisierten Menschen, die dieses Leid erleben mussten. Und ich möchte, dass dieses Haus, dann beschreibt sie, wie dieses Haus aussehen wird, was es für einen Garten haben wird. Sie stirbt dann leider. Aber Cori erinnert sich daran. Und nach dem Krieg trifft sie tatsächlich eine Frau, die ein großes Haus hat und es der Cori zur Verfügung stellen möchte. Und die Cori kommt zu diesem Haus, sieht den Garten, sieht innen die Eingangshalle des Hauses und es schaut einfach genau so aus, wie es die Schwester beschrieben hat. Und ich finde es so wunderbar und so inspirierend und es macht mir Mut, an Jesus festzuhalten, weil ich sehe, hey, Jesus ist da, auch wenn ich ihn nicht sehe, auch im größten Dreck, im größten Leiden, er ist da. Cori durfte das erleben und ich finde, es macht mir Mut, auch daran festzuhalten. Auch wenn ich es vielleicht gerade nicht verstehen kann, wenn ich irgendwie in diesem Tal bin, in dieser Sackgasse, ich darf daran festhalten. Jesus geht mit. Die Geschichte der Emmaus-Jünger geht noch weiter. In den nächsten Versen steht, darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wurde, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Die beiden Jünger bekommen also eine exklusive Lehrstunde mit Jesus. Jesus erklärt ihnen das ganze Alte Testament. Im griechischen Urtext steht hier die Hermeneuo. Also Jesus hat ihnen alles ausgelegt, genau erklärt. Sozusagen ein kleiner Bibelverstehkurs. Und die Jünger, die hören aufmerksam zu. Jesus erklärt und öffnet ihnen neue Horizonte. Und ich stelle mir das so toll vor, einmal die Schrift, die Bibel ausgelegt zu bekommen von jemandem, der genau weiß, was gemeint ist. Weil ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, wenn du in der Bibel liest. Ist dir immer alles sofort klar? Also mir nicht. Ich habe viele Fragen. Finde vieles irgendwie unverständlich. Die Jünger damals, die kannten die Schrift, die Bibel noch viel besser wie wir. Die kannten sie wahrscheinlich in Teilen sogar auswendig, was ich von mir jetzt nicht behaupten kann. Und trotzdem haben sie nicht alles verstanden. Das finde ich irgendwie ein bisschen beruhigend. Aber sie treffen auf Jesus und er erklärt ihnen das nochmal ganz genau. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr direkt Jesus neben uns sitzen haben, glaube ich, haben wir trotzdem die Chance, im Austausch, im Gespräch miteinander, dass uns oft manches klarer wird. Ich muss mich mit Gottes Wort auseinandersetzen, ich muss die Bibel lesen, muss Predigten hören, mit anderen im Austausch sein. All das sind eben Möglichkeiten, wie ich Jesus begegnen kann und wie er auch mir noch heute im Wort begegnen will. Und ich muss am Anfang nicht alles verstehen und ich muss nicht alles allein verstehen. Ich darf das eben im Austausch mit anderen tun und eben erfahren, wie dann im Austausch, im Gespräch neue Horizonte mir eröffnet werden, wie mein Blick geweitet wird, ich vielleicht eine neue Brille bekomme, etwas anders sehe. Später lesen wir noch weiter von den Jüngern, dass sie Jesus tatsächlich erkannt haben. Und dann sagen sie von sich, war unser Herz nicht Feuer und Flamme, als er unterwegs mit uns redete und uns die heiligen Schriften erklärte? Sie wurden neu bewegt von Gottes Wort. Sie wurden neu angesprochen. Und ich glaube, das können auch wir heute noch erfahren. Dass wir neu angesprochen werden, neue Horizonte entdecken in der Bibel, im Gespräch untereinander, im Gespräch mit Jesus, im Gebet, im Bibellesen. Ich finde das auch so schön. Auch wir dürfen neu, unser Herz darf neu in Brand gesteckt werden durch die Beschäftigung mit der Bibel. Und dann ist es vielleicht ein Bibelwort, das uns neue Hoffnung schenkt. Oder ein Gedanke, der mir das sagt, wie ich einen Umweg bewältigen kann. Oder eine gute Freundin, die für mich betet und mir neuen Mut schenkt, die mir hilft, das Tal zu verlassen. Oder vielleicht bin vielleicht auch ich manchmal diese Freundin, dieser Freund, der jemand anderem hilft, der jemand anderen Mut schenkt, der mit jemand anderem betet und jemand anderem hilft, dass das Herz neu in Brand gesteckt wird. Die Emmaus-Jünger kommen also nach einer richtig schönen Unterhaltung mit dem Fremden, sie haben ihn noch nicht erkannt, in Emmaus an. Und sie laden ihn zum Abendessen ein. Und während dieser Fremde betet, fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Es ist Jesus, der die ganze Zeit mit uns gegangen ist, denken sie. Aber als sie ihn erkennen, verschwindet Jesus vor ihren Augen. Aber das ist in dem Moment nicht mehr so wichtig. Ab Vers 32 lesen wir dann, sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und die Heilige Schrift erklärte? Luther sagt hier so schön, brannte nicht unser Herz? Und ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die 11 Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er hat sich Simon gezeigt. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Die beiden Jünger, die laufen also in dieser Nacht noch zurück nach Jerusalem. Geografisch gesehen also wieder berghoch, aber auch im Bild gesprochen. Es geht wieder nach oben. Die trüben Gedanken, die sind Geschichte, sie verlassen das Tal, die Sackgasse, ist irgendwie überwunden. Und weil mit dieser tollen Nachricht, Jesus erkannt zu haben, zu wissen, er ist auferstanden, da kann es einem ja nur gut gehen. Und so schnell es geht, müssen sie es eben ihren Freunden erzählen. Sie müssen die gute Nachricht weiterbringen. Aber das Lustige ist, bei den anderen Jüngern angekommen, da erzählen sie freudig, was sie erlebt haben. Und die Jünger erzählen, ja, das haben wir auch erlebt. Der Simon Petrus, der hat Jesus auch gesehen. Und alle umarmen sich oder freuen sich, so stelle ich mir es zumindest vor. Es ist doch einfach schön, wenn wir Erfahrungen, gute Nachrichten miteinander teilen können. Und wie schön ist es doch auch, dass Petrus Jesus damals schon gesehen hatte zu dem Zeitpunkt. Kurze Zeit später erscheint Jesus auch nochmal allen Jüngern. Was ist es doch für ein Tag für diese sogenannten Emmaus-Jünger? Was für gegensätzliche Erfahrungen, in der Früh zu Tode betrübt, am Ende vom Tag himmelhoch jauchzen. Gefühle, Erfahrungen, die können nicht gegensätzlicher sein. Aber das Tolle finde ich, die Emmaus-Jünger, die berichten von ihren Erfahrungen und sie stellen fest, hey, Petrus hat die Erfahrung auch gemacht. Die Jünger haben ihre Erfahrungen geteilt und sie durften erleben, hey, die anderen haben das auch schon erlebt. Sie konnten die gleichen Erfahrungen machen. Und das finde ich ist auch eine wunderschöne Entdeckung, die ich machen durfte aus diesem Text. Ich bin nicht allein unterwegs auf dem Lebensweg. Ja, Jesus geht mit, das ist der eine Aspekt, aber es gibt dann eben noch die Freunde, die Bekannten, andere Christen und Christinnen, die Jesus auch kennen. Und die vielleicht auch schon erfahren durften, wie wertvoll es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Jeder hat irgendwie seine individuelle Lebensroute. Es geht mal bergauf, bergab. Der eine hat mehr Täler zu überwinden, der andere weniger. Aber trotzdem, wir sind gemeinsam unterwegs und wir haben diese gemeinsame Basis. In meiner Ausbildungsstätte in Unterweisach habe ich das als sehr wertvoll erleben dürfen. Jeder von uns in meinem Kurs, wir waren sehr unterschiedlich geprägt. Jeder hatte irgendwie eine andere Vorgeschichte, kam aus einem anderen Teil von Deutschland, aber trotzdem habe ich bereits am ersten Tag spüren dürfen, Es gibt da diese gemeinsame Basis. Und auch unter den Dozenten, den Dozentinnen, unserem Schulleiter. Ja, wir waren auf dem Weg, wir waren gemeinsam auf dem Weg in der Ausbildung. Es gab auch mal Diskussionen, wir haben uns auch mal gestritten. Aber trotzdem über allem und unter allem als Basis stand unser gemeinsamer Glaube an Jesus. Und der hat uns verbunden. Und das fand ich einfach wunderschön. Oder eine andere Situation, wo mir das auch deutlich wurde. Ich habe ja einige Zeit auf Intensivstation gearbeitet und wir hatten einmal eine sehr junge Patientin, die hatte eine Hirnblutung, sie lag im Koma und es sah eigentlich nicht gut aus, dass sie überhaupt jemals wieder aufwachen würde. Und ich betreute sie einige Nachmittage und an einem Nachmittag kamen die Eltern vorbei und hatten so ein riesen Gebetsplakat dabei. Und es hat mich total berührt, weil anscheinend waren es auch Christen und diese junge Frau mit ihren Eltern war in einer Gemeinde und da hat sich extra ein Gebetskreis gebildet für diese junge Frau und haben ihm ihre Wünsche, ihre Gebete auf dieses Plakat geschrieben und die Mutter hat es dann in dem Zimmer aufgehangen. Und es war einfach so schön zu sehen, ich wusste, hey, die Familie, diese Patientin, die musste es nicht alleine durchstehen. Sie wissen, da gibt es Leute im Hintergrund, die tragen uns mit. In der Aufwachphase war die Patientin oft sehr unruhig und verwirrt und hat sich so unkontrolliert im Bett hin und her gewälzt. Und an einem Nachmittag war ich zusammen mit einem Kollegen im Dienst, wo ich wusste, der ist Diakon. Und wir haben zusammen für diese Patientin gebetet. Wir durften echt erleben, wie sie ruhiger wurde und wie sie dann tatsächlich einige Zeit später friedlich einschlafen durfte. Die Patientin wurde am Ende tatsächlich gegen alle Prognosen wieder zu 100% gesund. Es sind keine bleibenden Schäden entstanden, Gott sei Dank. Warum erzähle ich euch das? Ich finde, das macht noch einmal deutlich, wie toll es doch ist, zu wissen, es gibt eine Gemeinde, es gibt Freundinnen, Freunde, die auch an Jesus glauben und die einen in einer schweren Zeit beistehen. Wie toll ist es doch, wenn wir gemeinsam mit anderen Christen beten dürfen. Während meiner Zeit auf Intensiv kam es nicht so oft vor, dass ich mit meinem Kollegen gebetet habe, leider. Aber trotzdem, irgendwie war diese Situation sehr prägend für mich. Und ich möchte euch ermutigen, tauscht euch miteinander aus, hier in der Gemeinde, in eurem Hauskreis, vor Ort, in eurem Freundeskreis. Und ich wünsche euch Christinnen und Christen an eurer Seite, die mit euch auf eurem Lebensweg unterwegs sind. Ich muss diese Umwege, die Täler, die Sackgasse in meinem Leben nicht alleine meistern. Ich darf sie teilen. Es gibt den Begriff Glaubensgeschwister oder Geschwister im Glauben. Und in meiner Generation manchmal wird man ein bisschen komisch angeschaut. Das klingt so manchmal so hyperfromm, superfromm und abgehoben. Aber es stimmt einfach. Wir dürfen uns als Familie fühlen. Wir sind eine große, bunte Familie, die eben gemeinsam die Herausforderungen, aber auch das Schöne jedes einzelnen Familienmitglieds zusammenträgt, die sich unterstützt und mitfreut, aber vielleicht auch manchmal mitweint. Die Emmausjünger, sie waren unterwegs. Unterwegs ist auch jeder Einzelne von uns. Unterwegs, aber auf einem Weg, der, wie gesagt, oft nicht so geradlinig verläuft, der manchmal Umwege, Hindernisse, Täler hat. Aber eben unterwegs mit der Gewissheit, dass Jesus dabei ist. Auch und gerade in den Momenten, in denen du es dir nicht vorstellen kannst. Unterwegs auf einem Weg, auf dem immer wieder neue Entdeckungen im Glauben auf dich warten. Lass dich von ihnen immer wieder neu ermutigen. Ja, und auch unterwegs eben mit anderen, mit deiner Glaubensfamilie. Ich wünsche euch, dass ihr immer wieder gemeinsam das spüren dürft, dass wir unterwegs sind, gemeinsam unterwegs mit Jesus an unserer Seite.
Wir hoffen, diese Predigt hat dich inspiriert und dir weitergeholfen. Dann like sie doch und gib sie weiter an andere. Wenn du noch weitere Informationen möchtest, dann findest du diese auf unserer Homepage www.lkg-marktredwitz.de.